Vortrag von Dr. Wolfgang Schäfer über Metamorphosen der Stoffeswelt vom 27. November 2007.
Also das Feuer ist nämlich das Feuer und das Licht ist so eigentlich der Urbeginn der Stoffesverwandlung. Das ist also ein ganz zentrales Motiv. Beobachten Sie mal, sehen Sie alle das Kärtel? Das kennt man ja, ist ja nichts Unbekanntes. Aber was fällt Ihnen auch dabei? Wie schaut denn seine Flamme überhaupt aus? Ich meine, meistens hat man das so selbstverständlich, dass man gar nicht so genau betrachtet, was sieht man denn da alles. Dann da ist nämlich schon sehr viel schon drinnen. In Wahrheit in seiner Kerzenflamme steckt schon fast die ganze Chemie drinnen, wenn man in die Tiefe gehen wollte. Aber gehen wir mal auf das, was man sieht. Was fällt Ihnen auf? Wer kann denn die Flamme so ganz kurz einmal beschreiben?
Das ist blau, innen weiß und rundherum ist so ein gelber und dann ganz außen rot.
Ja,
ich hätte auch die Brille runtergeben. Aber nein.
Nein, es ist also etwas erleichtertes Ganzes herum, es ist richtig. Also, und wenn man noch ganz genau schaut, also mehr aus der Nähe müsste man da fast schauen, dann sieht man also drinnen, über dem Blauen und bevor dieses relativ helle, fast weiße oder gelblich-weiße kommt, ist noch so ein dunkler Schatten oder so, also ein dunkler Teil drinnen in der Flamme.
Ist es violett?
Geht ein bisschen ins Violette hinein, ist richtig. Das sind nämlich wunderbar auch zu beobachten in Wahrheit die Gesetze der göttlichen Farbenlehre. Mhm. Also zum Beispiel, dass das Violette erscheint, das ist ganz richtig, es gibt schon weiten Violettstich, das entsteht, also nach Goethe ist es so, wenn man auf die Finsternis schaut, durch die durchhellte Luft oder durch etwas Durchhelltes, dann hält sich das Schwarz, also die Finsternis, auch zum Violett, später zum Blau, zum Hellblau sogar unter Umständen. Aber wenn es ganz glatt noch aufgehellt wird, wird aus dem Dunkeln, aus dem Schwarzen ein Violettes. Also das heißt, da drinnen, in den Flammen, im Kern, ist eigentlich so ein dunkler Punkt. Ein dunkler Raum. Darunter ist es bläulich, darüber leuchtet es hell. So, jetzt schauen wir uns das einmal an so einer Gasflamme an. Sieht man die Flamme? Nein, muss man nicht. Es reicht jetzt vielleicht so. Ich zeige es mal. Man sieht sie ja da eher schlecht sogar. Und wenn, ist ein bisschen dunkelblau. Also bläulich. Schwachbläulich. Danke doch. Was passiert jetzt, wenn ich die Luftzufuhr verringere? Also das Ganze ist ein Gasverringer, da kommt von unten das Gas hinauf und hier sind Löcher. Durch diese Löcher kommt Luft, weil ohne Luft gibt es keine Verbrennung. Es ist die Frage, was passiert, wenn ich die Luftzufuhr drossle, einfach indem ich die Löcher zuhalte. Aha. Es fängt von leicht. Ja, es fängt von heraus, aber viel weniger, nicht so gut. Und lustigerweise, bitte? Irgendwas verbrennt nicht ganz, aber dafür leuchtet es. Ich weiß, es ist viel heller, jetzt kommt dieses gelbliche Licht und man sieht auch, wenn man genauer schaut, in der Mitte drinnen eher so einen dunkleren Kern. Der dunklere Kern ist nämlich nichts anderes als Ruß. Das ist nichts anderes als Ruß. Kohle. Kohlenstoff. Der entsteht, wenn das Gas zum Beispiel hier nicht vollständig verbrennt. Das ist uns ein Hinweis darauf, dass in dem Gas offensichtlich Kohle irgendwo drinnen sein muss, oder Kohlenstoff, wenn wir es chemisch nennen. Und genau dasselbe ist auch hier. Die Luft wird von unten an die Flamme herangezogen, da unten, wo es blau ist, verbrennt es relativ gut. weiter oben im Flammenbereich ist die Luft schon mehr verbraucht, es kommt nicht mehr so viel dazu, die Verbrennung wird schlechter und dann verkohlt das Ganze nur. Aber diese Kohle, dieser Ruß, der entsteht, der fängt zu glühen an. Weil das Ganze, die Flamme ist doch relativ heiß, also die hat etwa 700-800 Grad, die 300 Grad vielleicht. Aber es ist doch relativ warm und es fängt die Kohle zu glühen und das ist eigentlich das, was leuchtet. Das heißt, je vollständiger es verbrennt, je mehr Sauerstoff dabei ist, desto weniger Lichterscheinung habe ich, aber heiß ist es dafür. Also die blaue Flamme ist wesentlich heißer. Im Reinkreisen bitte in keine von beiden. Aber in dem Moment, wo ich die zuhalte, wenn man jetzt ein entsprechendes Thermometer hätte, ein elektrisches, dann könnte man das auch messen, dann sinkt die Flammentemperatur ganz beträchtlich. Eben weil die Verbrennung nicht mehr so vollständig ist. Das heißt, wir brauchen, was brauchen wir alles für die Verbrennung?
Sauerstoff.
Sauerstoff brauchen wir. Ja, irgendwas Brennbares. Nein, wenn ich was nicht verändere, wird das nicht funktionieren. Noch etwas? Was zum Anzünden, richtig. Also irgendetwas, was das Ganze in Anstoß bringt. Also etwas, was einen Funken auf verschiedene Art erzeugen kann. Also zum Beispiel beim Feuerzeug brauche ich das auf elektrisch, bei dem hier auf elektrische, das ist so ein Glasfeuerzeug, da ist ein elektrischer Funke, der überspringt und der entzündet im Prinzip dasselbe Gas, was da drinnen ist, Butangas. Brennbare Substanzen. Naja, schauen wir mal in die Natur, wo gibt es brennbare Substanzen?
Bitte? Die Bäume?
Die Bäume zum Beispiel, ja, also Holz, Bäume. Richtig.
Trockenes.
Was trockenes? Trockene Pflanzen, ja, trockene Pflanzen zum Beispiel. Naja, das Interessante ist, wenn man in der Natur so herumschaut, im Prinzip ist fast alles, was verändert ist in der Natur, stammt irgendwo aus dem Lebendigen heraus, also vor allem aus dem Pflanzenreich heraus. Letztlich auch ist tierisches Eiweiß und so ist auch verändert, allerdings sehr schlecht. Aber Pflanzen vor allem, also die Pflanzen sind es vor allem, die verändert sind. Und sonst, im Grunde, von den Dingen, die natürlicherweise vorkommen, fast nichts anderes. Es gibt eine einzige Ausnahme in der Natur noch. Und naja, wenn man nach Neapel fährt, zum Beispiel, oder zum Besuch fährt, also zum Besuch fährt, da findet man eine Substanz in der Umgebung. Schwefel. Das ist die einzige andere Substanz, die in der Natur noch vorkommt, die brennbar ist. Bitte? Die ist aus dem Mineralreich. Also der Schwefel ist hauptsächlich vulkanischen Ursprungs, kommt also tief aus der Erde heraus und der ist auch brennbar. Ja, genau, wo kommen die her? Das ist jetzt die gute Frage. Also, wo kommt die Kohle her? Na, die Kohle stammt eigentlich aus Pflanzenresten. Also Pflanzen, die abgestorben sind, langsam unter die Erde kommen, unter Druck gesetzt werden, je tiefer sie in die Erde kommen, fangen zum Verfaulen an, zum Zerfallen an. Und das Ganze ist eigentlich ein langsamer Verkohlungsprozess. Das ist überhaupt das Interessante bei allem, was aus dem Lebendigen stammt, mit der Zeit wird es irgendwann nach vielen, vielen Jahren oder Jahrtausenden oder Jahrmillionen letztlich zu etwas Kohleartigem. Also vor allem aus den Pflanzen heraus. Nicht aus den Pflanzen heraus stammt die Kohle. Da gibt es so schön die Zwischenprozesse. Da steht zuerst der Torf, also in den Mooren und so, der Torf, den man sehr gut auch zum Heißen verwenden kann, hat man ja viel früher verwendet, getrockneter Torf, mit dem kann man wunderbar einheizen. Der Heizwert ist zwar nicht immens groß, weil es noch sehr nahe an der Pflanze ist, da sieht man ja sogar noch irgendwie die Pflanzenstruktur irgendwie ein bisschen drinnen in den Torf. Dann gibt es da Braunkohle, Steinkohle, und vielleicht sogar zum Anthrazit. Der Anthrazit ist eigentlich die edelste Form der Kohle. Das ist praktisch rein Kohlenstoff.
Wie schaut es mit den Diamanten aus?
Ja, aber man kann wunderbar heizen mit Diamanten. Es ist etwas kostspielig. Es ist auch ein bisschen schwer, das Feuer in Gang zu bringen. Es ist ja schon bei Kohle gar nicht so einfach. Ich meine, die Entzündungstemperatur von Kohle ist relativ hoch. Also muss man zuerst mit Papier und Holz vorheizen und dann bringt man irgendwann einen Schwung, wenn genug Zug im Kamin ist, dann ist genug Zündungstemperatur da, dass die Kohle auch entzündet. Aber kompakte Kohle brennt sehr schlecht. Was sehr gut brennt, ist Kohlepulver natürlich. Wenn sie fein gerieben ist, und zum Beispiel daher große Gefahr in Kohlebergwerken, da ja sehr viel Kohlestaub auch entsteht beim Abbau, dass eine Kohlestaubexplosion entsteht. Wenn sich der Kohlenstaub im richtigen Verhältnis mit der Luft mischt, dann ist ein Funke und das Ganze fliegt in die Luft und das sind heftige Explosionen. Im Übrigen kann das auch passieren, zum Beispiel mit Mehlstaub. Also Mehlstaubexplosionen, das war früher gefürchtet, also wo man Mehl gelagert hat und so, wenn in diesen Lagerhallen zu viel Mehlstaub in der Luft ist, genügt ein Funke, um das zu entzünden und die ganze Lagerhalle fliegt in die Luft, da sind viele Unfälle passiert. Also das heißt, heutzutage muss das alles so gelagert werden, dass die Luft entsprechend gut gefiltert wird und das muss kontrolliert werden.
Das, was ich zuerst rauskommt, wenn es trocken ist, ja,
das brennt auch, das ist im Prinzip Erdgas. Die Kühe produziert Erdgas. Ja, bitte. Ja, also das ist hauptsächlich, das ist aber hauptsächlich Lava, die herauskommt. Und das heißt, das ist zwar sehr heiß, aber es ist kein Verbrennungsprozess in dem Sinn, sondern es ist
flüssige Lava, wenn es erwähnt, ist kein Verbrennungsprozess.
Ist kein Verbrennungsprozess. Das, also diese Lavamassen sind eben noch Reste, unterirdische Reste eines Urzustands der Erde, wo die Erde selber noch in einem viel, viel flüssigeren Zustand des Ganzes war. Also, ist vielleicht überhaupt interessant, also wenn wir Chemie betrachten, so wie die Welt heute ist, spricht sich in der Natur draußen im Grunde relativ weniger chemische Prozesse, aber zumindest relativ sanfte chemische Prozesse nur. Das war in der Urzeit der Erde ganz anders, da ist es also viel heftiger zugegangen. Nur alle diese heftigen Reaktionen, die sind halt im Laufe der Jahrtausende schon passiert und jetzt haben wir relativ Ruhe. Also es tendieren also alle Prozesse auch eigentlich dazu, dass wir immer mehr in einen Ruhezustand irgendwo kommen. Und wir sind heute sozusagen in einem Zeitalter, wo die Erde schon relativ alt geworden ist und entsprechend gemächlich geht alles. Das war aber auch überhaupt die Voraussetzung dafür, dass erst wirklich Leben in der Form entstehen konnte, weil selbst unsere Pflanzen oder wir selber, wir hätten in dieser damaligen Urzeit, in der Uratmosphäre nicht überleben können mit unseren Körpern, weil wir sind sehr, sehr heikel, wir sind alle leicht brennbar im Grunde. Damals hat sehr hohe Temperaturen gehabt, für uns giftige Dämpfe, Säuredämpfe und alles Mögliche, was es gegeben hat. Also sehr, sehr starke Spannungen gab es da noch. Und das ist aber etwas, was sich im Laufe der Jahrtausende, der Jahrmillionen immer mehr ausgleicht. Also die Tendenz ist, dass es so immer näher einem Ruhezustand kommt, wo nur mehr sehr wenig passiert. Aber das war andererseits dann wieder der Punkt, wo der Einschlag kam des Lebens. Wo sich also das Leben entwickeln konnte und das auf seine Art jetzt wieder sehr wohl chemische Vorgänge auch ausführt, durchführt, sehr komplexe chemische Vorgänge, die passieren. Die Frage ist, was ist eigentlich diese Antriebsquelle der chemischen Vorgänge in der Natur drinnen? Also in der belebten Natur meine ich jetzt. Also bleiben wir beim Beispiel dieser Kerzenflamme. Das ist Paraffin, also das ist auch eine Kohlenstoffverbindung, die letztlich auch aus dem Lebendigen stammt. Also im Grunde kann man sagen, die Kohlenstoffverbindungen auf Erden, die sind alle irgendwo einmal durch Lebendige im Wesentlichen gegangen, stammen von dort her. Und jetzt haben wir gesagt, diese Kohlenstoffverbindungen oder die Verbindungen des Lebendigen, das sind die eigentlich brennbaren Substanzen. Wenn etwas brennt, na, dann sieht man Wärme, Licht, Feuer sozusagen. Die Frage ist, wo kommt dieses Licht, wo kommt dieses Feuer eigentlich her? Wieso steht das auf einmal? So kann ich doch auch. Ich meine, auch wenn man sagt, das ist brennt, dann na gut, wir sind das gewohnt, wir ziehen es halt an und das brennt. Aber wieso eigentlich?
Ich kann dieser Stoff in einen anderen Stoff umwandeln.
Es hängt damit zusammen, zweifellos, dass sich der Stoff in einen anderen umwandelt. Das ist richtig. Aber die Kernfrage, wo kommt das Licht und die Wärme her? Ja, beziehungsweise auch da, wenn es dann weiter verwendet. Könnte man sich doch die Frage stellen, wo zaubert man das heraus? Wo steckt das denn? Es muss irgendwie offensichtlich in den Substanzen versteckt da sein.
Ich meine, es ist daraus ja entstanden, ursprünglich.
Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Da muss man jetzt überhaupt einmal, man kann sehr weit also in die Vergangenheit zurückgehen, also zumindest so heute, wie es uns die Physik schildert, heißt, es gab einmal einen Urknall oder sowas, gut, wie auch immer das war, da. Aber es gab auf jeden Fall am Anfang im Grunde nur reine Energie, also Licht, Wärme, mit Temperaturen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, also Millionen von Grad, am Anfang Milliarden von Grad, innerhalb von tausend Sekunden dann abkühlen, aber immer noch Millionen Grad haben. Aber reine Energie, es gab keinen Stoff am Anfang. Eigentlich nichts Stoffliches. Also sozusagen, wenn wir dieses Bild nehmen, das Ganze ist also mit einem Lichtblitz irgendwo, mit einem großen, entstanden. Und erst nach und nach, als sich die ganze Sache abgekühlt hat sich begonnen, sozusagen Licht und Materie voneinander zu trennen. Also am Anfang steht eigentlich etwas, man könnte sagen, Lichtartiges. Wenn man so will, der Urstoff oder die Ursubstanz, aus der die Welt entstanden ist, ist lichtartiger Natur. Also das Licht ist eigentlich ziemlich ganz am Anfang, Licht und Wärme. Also etwas, was aber noch nicht stofflich ist. Aber sich im Laufe der Zeit in Stoffliches teilweise verwandelt hat. Das heißt, ein Teil des Lichtes ist sozusagen, hat sich, man könnte es, wenn man das so primitiv ausdrückt, verdichtet, hat sich in einen Innenraum, könnte man fast sagen, zurückgezogen, sodass es nach außen eigentlich nicht mehr leuchtet. Aber die Energie steckt noch drinnen und das ist das, was unsere Stoffeswelt geworden ist, so als ganz einfaches Bild genommen. Aber im Grunde steckt.
Es ist aber so, dass auch das lebendige Selbst, wenn es entsteht, der auch durch Lichtprozesse entsteht und die fließen
ganz
in den
Augen. Ganz richtig, das ist es. Also es ist Licht zuerst im Kosmos da gewesen, heute haben wir es vor allem in Form der Sonne, die noch sehr viel von diesem Licht produziert und eigentlich vergleichsweise wenig dichtes, stoffliches an sich hat. Und hauptsächlich dieses Licht- und Wärmeprinzip hat und die Pflanzen leben ja eigentlich von Licht, Luft, Wasser, hauptsächlich, also die sind von Luft und Liebe. Und die nehmen das Sonnenlicht auf, genau das ist es. Und sie bauen es in ihre Substanz hinein. Das heißt, die nehmen zwar aus der Luft zum Beispiel Substanzen auf, in der Luft gibt es das Kohlendioxid etwa, also da ist Kohlenstoff drinnen, gab es in der Vergangenheit auch noch wesentlich mehr, die nehmen das auf, bauen sich da auf ihren Körper, aber die Kraft, um das zu bauen, die stammt aus der Sonne, aus dem Sonnenlicht hauptsächlich.
Ja.
Man kann sagen, jetzt hat man ganz mit dem Licht zu tun, das nur im Inneren ist. Im Inneren des Stofflichen einerseits, in der Natur draußen, aber auch bei uns. Da sind wir sozusagen, leben wir viel mehr in uns selber, in unserem eigenen Seelenlicht sozusagen, als draußen in der Welt. Im Sommer gehen wir viel mehr in die Natur hinaus und leben auch mit den ganzen Pflanzen und Farben und was da draußen ist. Jetzt im Winter ist die Natur draußen ganz karg. Aber es ist die richtige Zeit sozusagen zur Selbstbesinnung, das Licht in sich zu finden. Und so findet in gewissem Sinne die Natur auch, also in der sich da das Licht auch am meisten im Grunde ins Innerste zurückzieht. Und das heißt, im Grunde ist die Natur am stofflichsten, gerade im Winter. Aber wir können es befreien daraus. Wir können in uns dieses Licht Regeln machen, und der symbolische Ausdruck ist das auch mit dem Silvesterkracher, das ganz deutlich. Weil da befreien wir auch nichts anderes, als das Licht, das im Stoff gefangen ist, lassen wir heraus in den verschiedensten bunten Farben. Wobei man also daran auch schon an den verschiedenen Farben sehr deutlich sieht, dass das Licht, je nachdem aus welchem Stoff es kommt, eine andere Qualität bekommt. Also es ist nicht Licht nur so im Allgemeinen, sondern jeder Stoff gibt dem Licht so eine eigene Qualität noch mit. Manches leuchtet grün, manches blau, also in den verschiedensten Farben. Ich habe jetzt nicht entsprechende Substanzen da zur Verfügung, da könnte man das schön zeigen, auch vielleicht das Natrium, das ist das bekannteste. Das färbt die Flamme. Das ist so gelblich. Das ist dasselbe, was Sie zum Beispiel merken, wenn Sie eine Suppe kochen und die Suppe geht über. Beobachten Sie das einmal, wenn Sie einen Gasbrenner, also einen Gasofen haben, keinen Elektroherd, und das in die Flamme kommt, dann wird die sofort ganz gelb. Sie kommt genau diese Farbe. Das ist nämlich durch das Natrium im Kochsalz drinnen. Das färbt die Flamme so gelblich. Relativ intensiv gelblich. Wird verwendet auch dieses gelbe Natriumleuchten, wenn Sie sich erinnern, bei den Autobahnen findet man so Leuchten. Das ist welche, die so gelbliche Pflicht gehen, dass wir Natrium anpflanzen. Da wird Natrium zum Leuchten angeregt. Weil das hat immer ganz charakteristische Farbe, und im Grunde hat jede chemische Substanz ihre eigene ganz charakteristische Färbung, die so klar und deutlich von anderen zu unterscheiden ist, dass man daran sofort erkennen kann, welche Substanz das ist. Also da gibt es die sogenannte Spektroskopie, also da kann man dann diese Färbungen eben noch genauer untersuchen, wie sich die zusammensetzt. Und da kann man dann ganz genau quasi den Fingerabdruck jedes chemischen Elements feststellen. So stellt man heute etwa fest, welche chemischen Elemente in der Sonnenatmosphäre sind oder in anderen weit entfernten Sternen. Da darf ich sozusagen gar nicht hinfliegen, sondern ich sehe am Licht schon, wenn ich das genauer untersuche, welche Substanzen drinnen sind. Und das kann man sogar quantitativ auswerten, also in welchem Verhältnis ungefähr das steht. Da sieht man, dass das bei unterschiedlichen Sternen ist, die Sternenatmosphäre unterschiedlich durchaus aufgebaut. Gibt es also gewisse Unterschiede. Das ist nicht sehr leicht zu beobachten. Das ist eine sehr blasse Färbung, aber vielleicht gelingt es. Sofern es heraus will. Ja, ein bisschen sieht man es. Es ist noch ein bisschen erlebt von dem Natrium drin, aber wenn man genau schaut, nehme ich eine bisschen falsche Substanz. Dann ist was Violettes, sehen Sie das? Das ist ein violetter Stich. Das ist die typische Kaliumfärbung. Also wenn man viel auf die üften Blick fährt, das hat, erkennt man der Flammenfärbung sofort, dass Kalium drinnen ist. Und das Kalium kommt in den Pflanzen zum Beispiel auch relativ in großer Menge vor. In den Pflanzensäften vor allem. Also Kalium ist für die Pflanzen sehr wichtig. Während wir in unserem Blut mehr das Natrium haben, also das, was im Kochsalz drin ist.
den Knochen ist Kalium auch?
Da ist Calcium. Das ist Calcium. Calcium. Das ist Calcium. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, wie der Schwefel verbrennt. Nehmen wir nicht so viel. Ja, das ist schön. Oder muss, wenn man es einmal anzündet, wenn es einmal brennt, dann muss man die Flamme halten. Also er schmilzt, man sieht, dass er schmilzt. Die Flamme sieht man kaum. Dann ist das schon viel alt, brennt auch schon. Vielleicht drehen wir das Licht ab. Dann sieht man nämlich die bräunliche Flamme. Ja, ja. Ein blaues Flämmchen, so ein bisschen Licht wieder ein. Wenn man ein bisschen schnuppert, dann nicht bitte nicht zu tiefe Atemzüge nehmen, es ist nicht unbedingt gesundheitsfördernd. In den Mengen ist es vertretbar, aber es ist nicht ganz ideal. Es entsteht nämlich Schwefeldioxid. Das verwendet man zum Beispiel zum Ausreichen von Weinfässer. Ich werde das jetzt gleich ablöschen.
Das, was nicht verfahrt ist, bleibt das gummiartige Material aus dem Schweben. Dieser Schweben ist ein rechtes Chamäleon, das sehr verschiedene Strukturen und Erscheinungsformen annehmen kann. Und eine davon ist dieser plastische Schwefel.
Das ist das nicht.
Gummiartige Masse, wenn man drauf geht. Das macht so ein bisschen einen gummiartigen Eindruck.
Naja, mit dem reinen gummimäßigen Schwefel kann man nicht mehr machen. Er wird sehr vulkanisiert von der Reifung, der dadurch hat, dass er zu viel Schwefel. Und dieser Schwefel ist er ganz. Es kann verschiedene Färbungen annehmen. Wir können uns das auch anschauen, Schwefel ein bisschen in einer Reagenzglas schmelzen. Der Schwefel ist eine wunderbare Substanz, weil er im Grunde, könnte man sagen, ein wesentlicher Gestalter oder Mitgestalter in der Vielfalt der Natur ist der Formen. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das ist ein sehr banales Beispiel. Das ist vielleicht die Damen mehr interessieren. Sie kennen die Dauerwellen. Man lässt sich Dauerwellen machen. Wie funktioniert das? Das Dauerwellen halten. Im Haar drinnen ist auch Schwefel. Bei manchen mehr, bei den Blonden ist ein bisschen mehr, bei den Dunkeln weniger. Und dieser Schwefel bildet sogenannte Schwefelbrücken. Das sind also Verbindungen sozusagen zwischen den einzelnen Fasern, die gebildet werden, und die halten eigentlich das Haar in Form. Und wenn man eine Dauerwelle macht, dann kommt erstens eine Substanz einmal drauf, die diese ganzen Brücken aufbricht. Und dann holt man das mal ein, bringt das in die Form. Und dann kommt zum Beispiel Wasserstoffperoxid oder sowas dazu. Dadurch werden durch Oxidation diese Brücken wieder zurückgebildet. Und dann wird in der neuen Form festgehalten. Und das ist aber eine Grundfunktion, die der Schwefel eigentlich überall im Lebendigen hat, dass er sozusagen Strukturen irgendwo fixieren kann, in einer gewissen Form festhalten kann. Also was sonst eigentlich unförmige Gebilde wären, bringt der Schwefel sehr gut in Gestaltungen und hält diese Gestaltungen. Daher ist er eben Eiweiß, ist Schwefel zu einem gewissen Prozentsatz drinnen und ganz notwendig und ganz wichtig drinnen. Weil das eigentlich also die sehr wesentlich für die Strukturbildung der Eiweißmoleküle dann ist. Also das Eiweiß. Ja, 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 ist der Schwefel ein wesentlicher Bestandteil auch dabei? Oben verdampft natürlich auch ein bisschen. Und da sieht man alle möglichen Farbenspiele an. Also zwischen gelblich, rötlich bis ins fast Schwärzliche hineingeht. Das da rot dampft da fast. Oben findet man wahrscheinlich, naja, das macht zu wenig. Da rot, also fängt es sogar zu kochen an. Das ist nicht alle möglichen Farbschattierungen, die aber alle mit gelblich rötlich zu tun haben.
Ist das das Gelbe, was im Harz drinnen ist?
Nein, schaut nur so ähnlich aus. Schaut so ähnlich aus, hat auch ähnliche klassische Eigenschaften, aber von der Substanz her ist eigentlich überhaupt nicht vergleichbar.
Also die Harze, das sind dann relativ komplizierte.
Ja, naja, es hat also interessanterweise schon von der Fließdynamik, oder so gibt es zumindest ein Bild auch dieses Lavageschehens. Nur die Lavamassen selber sind natürlich Gesteinsmassen, also, und da sind die Temperaturen viel höher, aber man könnte sagen, so es ist so ein kleines Abbild, so in einem viel niedrigeren Temperaturbereich und viel harmloser sozusagen, aber es ist von der Fließdynamik oder so verwandt irgendwo zumindest. Es braucht dann eine ziemliche Zeit, bis es erstarrt. Es ist nichts anderes als ein Schwefel drinnen, also was anderes ist es nicht. Kein Wasser, kein nichts.
Ist das dann wieder der ursprüngliche Zustand?
Es wird nicht mehr ganz dasselbe wie so. Zumindest nicht, ohne dass man noch alle möglichen Prozesse durchgeht. Das ist nämlich interessant, die Substanz verändert sich. Also das heißt, Schwefel ist nicht gleich Schwefel, könnte man sagen. Das heißt, der Begriff Schwefel ist eigentlich so sehr abstrakt und fort. Ich glaube, besonders der Schwefel hat eben sehr viele Erscheinungsformen. Und das gibt es auch bei anderen chemischen Elementen, allerdings bei wenigen so stark wie beim Schwefel, dass ein und dieselbe Substanz, die auch chemisch immer dieselbe bleibt. Also wenn es da rein kommt, Schwefeldioxid raus, egal ob das der Gummiartige ist, ob er so gelb ist, ob er schwarz ist, ob es das Pulver ist, es kommt immer dasselbe raus. Aber die Erscheinungsform nach außen kann sich sehr stark verändern. Das heißt, es hängt bei den Substanzen offensichtlich nicht nur davon ab, dass man jetzt sie chemisch als Schwefel oder sonst was identifiziert, sondern es spielen noch Formkräfte drin eine sehr wesentliche Rolle, dass die ganz unterschiedliche Erscheinungsformen zutage treten können. Ein anderes Beispiel, das wir heute schon hatten, war die Kohle, also der Kohlenstoff und der Diamant. Sind beides chemisch absolut identisch. Man kann wirklich, und das hat man natürlich auch gemacht, also namentlich die Franzosen waren die ersten, also die französischen Rationalisten der Zeit Lavoisier und so, Zeit der französischen Revolution, hat man gesagt, na, ist es aber wirklich Kohlenstoff? Also gut, dann müssen wir Diamanten verbrennen, müssen schauen, ob das geht und ob auch wirklich dasselbe rauskommt. Das hat man gemacht. Man braucht halt relativ hohe Temperaturen, das ist Sünde. Also im Ofen geht es nicht gut.
Im Ofen müssen die Temperaturen.
Die Zündtemperatur liegt sicher bei 800 Grad mindestens.
An die
1000 Grad, ja.
So ungefähr.
Was macht der Kohle? Geht heute. Also es gibt ja schon mittlerweile relativ makaber, also der merkwürdige, was ist schon fertig, also die Bestattung als Diamant. Also man kann die Asche auch eines Verstorbenen zu Diamanten verwechseln lassen. Und kann sie dann, weil sie nicht am Finger tragen oder so. Da hat sie dann immer fertig. Ja, das wird sogar, glaube ich, schon von der Gemeinde Wien angeboten.
Ja,
also die Schweizer machen es richtig, also das wird dann in die Schweiz geschickt.
Der Wissenschaftler, der das macht, hat gesagt, die Herstellung einer Atombombe ist dagegen eigentlich ein Kinderspiel. Gegen den Prozess, der da vonstatten geht, wenn man die Asche in einen Diamanten
hat. Ja, ja, es ist jetzt sehr, sehr komplizierter Prozess, der sehr langwierig ist, also relativ langwierig, es dauert 1-2 Monate auf jeden Fall, ich glaube sogar 3 Monate, und wird unter sehr hohem Druck gemacht. Also wenn man Kohlenstoff unter sehr hohem Druck setzt, dann ändert sich eben die Struktur des Ganzen. Chemisch gesehen bleibt immer noch Kohlenstoff. Also wenn man es verbrennt, bekommt man heraus das Verbrennungsprodukt Kohlendioxid. Also immer, wenn man etwas verbrennt, kommt Sauerstoff dazu, dabei entstehen die sogenannten Oxide, also bei der Kohle das Kohlendioxid, wenn man doppelt so viel Sauerstoff braucht als Kohle, daher das Kohlendioxid. Und beim Diamant kommt genau dasselbe heraus. Also wenn ich 1 Gramm Diamant verbrenne, kommt genauso viel Kohlendioxid heraus, wenn ich 1 Gramm Kohle verbrenne. Es ist ganz gleich, ist ganz egal. Aber offensichtlich ist die Struktur der Kohle oder des Graphits, wie auch immer, und des Diamanten völlig anders. Also die Kohle hat zum Beispiel einen mehrschichtenartigen Aufbau. Wenn man so eine Kohle anschaut, sieht man das auch sogar. Und beim Graphit sieht man das auch sehr schön. Das besteht eigentlich aus Schichten, die relativ gut aneinander vorbeigleiten können. Und daher kann man Graphit ganz gut als Gleitmittel zum Beispiel verwenden. Also zur Schmierung, etwa Maschinenschmierung. Jetzt verwendet man beim Autos dieses Donutsprays, haben zwar heute niemand das Graphit, war aber früher ähnliche Substanz und es ist heute Molybdänsulfide, der ähnliche, ganz ähnliche Eigenschaften wie dieser Graphit hat, nur etwas beständiger noch ist. Aber die Schmierung beruht darauf, dass es einfach aus einzelnen Schichten besteht, die sehr gut aneinander vorbeigleiten können. Und beim Diamant hingegen ist ein sozusagen fest vernetztes räumliches Gebilde, könnte man sagen, das entsteht. Also der Kohlenstoff ganz räumlich stark angeordnet in einer sehr stabilen Bauweise. Also es gibt da sehr große Unterschiede, das hängt aber davon, wie diese innere sozusagen Kristallstruktur des Ganzen ist. Ich meine, damit haben wir natürlich immer auch eine interessante Frage oder etwas, was wir sogar schon angesprochen haben, mir es bewusster zu machen. Wenn ich so ein Stück Kohle oder ein Stück Schwefel oder überhaupt irgendeinen Stoff von mir hat, was ist es eigentlich im Kern? Jetzt wird man heute mehr gut gestellt aus Atomen und die Atome setzen sich zu Molekülen zusammen. Ich sage nicht einmal wirklich Nein dazu, aber was ist ein Atom? Oder was sind die Teilchen, die ein Atom ausmachen? Im Kern der ganzen Geschichte ist es nichts anderes als das, was wir da sehen: Energie, Licht im weitesten Sinne. Nur sozusagen in einen engen Raum eingesperrt und gefangen genommen, aber im Grunde ist dort, wo wir uns die Atome denken oder was, und keine kleinen Gegenstände zu finden. Wenn man das Chemiebuch heute aufschlägt, namentlich das Schulchemiebuch, sieht man immer die schönen Zeichnungen mit den Kugeln, Sie kennen das sicher alle, meistens hat er wunderschön bunt gemacht, und dann stellt man sich vor, na gut, das ist halt so wie ein kleiner Fußball, nur halt winzig klein. Aber so ist es im Grunde nicht. Im Grunde ist es, man könnte sagen, gefangenes Licht. Das würde es fast am treffendsten beschreiben. Und nur gibt es innerhalb sozusagen dieser Struktur dann gewisse Zentren, von denen das immer ausgeht. Also es ist nicht einförmig der ganze Raum erfüllt von dem, sondern er bildet Zentren, von denen diese Kräfte ausgehen. Im Grunde sind es Kräfte, die von dort ausgehen und die sich dann in eine bestimmte Struktur hineinfügen. Eben beim Graphit ist es mehr diese Flächen, die aneinander dann vorbeigleiten. Beim Diamant ist es eine räumliche Struktur, die entsteht. Aber Es sind eigentlich nur Kräfte und Energien, die dahinter stecken. Ja, Dr. Oeffelmeier hat immer sehr schönes Beispiel genannt, um sich das zu veranschaulichen. Und zwar hat er das so genannt, wenn man so eine zinkgelbe Gabel nimmt, ja, und die mit einem Motor sehr schnell dreht, dann sieht man schon optisch einmal, schaut es wie ein Becher aus, obwohl nur zwei Zinken sind. Und das geht sogar so weit, wenn es schnell genug ist, dann kann man sogar was einfüllen und es regnet nicht aus. Und Sie müssen sich das Prinzip jetzt nur weiter fortgesetzt sehen, je schneller sich das dreht, je mehr Energie sozusagen dahinter steckt, desto weniger Stoff brauche ich, um das als ganz soliden Gegenstand erscheinen zu lassen. Und in der Atomphysik ist es im Grunde so, dass eigentlich in Wahrheit gar kein Stoff da ist, sondern Energie, die sozusagen sehr, sehr dynamisch ist, sehr schnell bewegt ist, und das ist das, was wir da irgendwo anstoßen dran. Das macht diesen massiven Eindruck, aber in Wirklichkeit sind da keine kleinen Gegenstände zu finden. Das ist also nur so ein sehr näherungsweises Gedankenbild, das wir uns machen, dass für manches ganz praktisch ist und so Kristallstrukturen sich aufzuzeichnen, ist ja immer schön, wenn man so ein paar Kurven hinzeichnet und ein paar Strichen dazwischen, wie man das verbindet. Das gibt einen ganz guten Eindruck von der Kristallstruktur, aber man muss sich klar sein, dass in Wirklichkeit natürlich weder diese Kugeln und schon gar nicht diese Strichungen da sind. Das sind also eigentlich nur Kräfte, die da wirken. Kräfte und Energien, die da wirken.
Kann man sagen, dass die
Kräfte nur Schwingung? Könnte man sagen, ja. Also der Begriff Schwingung ist auch ein sehr interessanter dabei, weil es sich immer auch um rhythmische Prozesse handelt. Überhaupt ist die ganze Chemie oder die ganzen Vorgänge in der Chemie haben etwas mit Rhythmus zu tun. Also zum Beispiel, die Substanzen reagieren nicht in beliebigen Zahlenverhältnissen miteinander. Also wenn man es von den Mengen her nimmt. Wenn ich zum Beispiel Wasserstoffgas verbrenne, dann entsteht dabei Wasser, aber ich brauche zwei Teile Wasserstoff. Und einen Teil Sauerstoff. Der Sauerstoff, der auf der Luft stand. Und in einem anderen Mengenverhältnis reagiert im Prinzip nicht. Das bleibt halt dann über. Wenn ich mehr Sauerstoff nehme, ich kann 5 Liter viel Sauerstoff nehmen und dann bleiben halt 4 davon über. Und, also das heißt, ich brauche zum Beispiel, wenn ich 2 Liter Wasserstoffgas verbrennen will, brauche ich dazu 1 Liter Sauerstoffgas. Wenn ich mehr einsetze, bleibt alles, was mehr ist, über. Wenn ich weniger einsetzen würde, dann bleibt noch etwas von Wasserstoff über, weil ich dann zu wenig habe. Also es geht nicht in beliebigen Verhältnissen, sondern immer in sehr genau abgemessenen Verhältnissen. Und diese Verhältnisse sind interessanterweise noch meistens relativ kleine Zahlen. Also es passiert in der Regel nicht, dass ich brauche 1523 Wasserstoff und 781 Sauerstoff, sondern es sind ganz einfache Zahlen, 2:1. Im Übrigen ergibt sich daraus dann die relativ bekannte Formel H2O als Ergebnis. H für Wasserstoff, Hydrogenium, Hydro ist das Wasser, also Hydrogenium, das Wassererzeugende, und Sauerstoff, Oxygenium, von Oxys, Sauer. Also Kurzzeichen. Und das bringt aber nichts anderes als dieses Verhältnis aus.
Noch mal zurück.
Ja.
Das sind die Zinspunkte.
Ja.
Also das in der Atomarung, wenn es sich so abspielt, da habe ich die Frage, ist es bekannt, warum bleibt die Energie erhalten, dass sich das sozusagen immer dreht im Stoff? Woher kommt die, warum braucht die das nicht auf?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und die hat man sich sehr, sehr, sehr lange gestellt. Also man hat so im 19. Jahrhundert schon begonnen, also zu untersuchen, ja, wie ist es denn jetzt mit diesen Atomen, wie sind diese Atome aufgebaut. Man ist dann langsam also darauf gekommen, ja, da spielen elektrische Ladungen eine Rolle, Elektrizität spielt eine Rolle, und es ist schließlich irgendwo das Licht aufgetaucht, es gibt einen elektrisch positiv geladenen Atomkern und es gibt negativ geladene Elektronen, die herumkreisen. So hat mein erstes Atommodell aufgebaut, natürlich wieder mit Kugeln, wie immer. Es musste halt der Kugel im Kern sein. Das ist der positiv geladene Kern und in dem das jetzt noch saust, ist ein negativ geladenes Kugel, das Elektron bei uns. Nur, das Problem, wenn das wirklich so ist, würde das ganze Ding Energie verlieren und man hat das nachgerechnet. Es müsste erstens einmal ununterbrochen Licht ausstrahlen und wäre noch Sekundenbruchteilen, würde das Ding da hineinstürzen und damit wäre mit dem Atom eigentlich vorbei in der ursprünglichen Form. Das hat man sich also überhaupt nicht erklären können. Bis 1900 gab es dann den Herrn Max Planck, der die Quantentheorie eigentlich begründet hat. Und der hat ganz einfach eine Theorie aufgestellt. Einmal zunächst eine Theorie und er hat gesagt, es kann eigentlich so ein Atom oder überhaupt irgend so etwas Kleines, kann nicht Energie kontinuierlich verlieren, sondern erst sozusagen, wenn ein gewisser Schwellenwert erreicht ist. Dann sendet es gleich ein ganzes Energiebündel aus, aber erst es muss sozusagen so wie soll ich sagen, ein Kontingenz voll sein. Und dann kann es das abstrahlen und vorher nicht. Das ist eine sehr, sehr schwierige Sache, die man sich kaum vorstellen kann. Und eben einfach hier reicht es einfach nicht aus, um dieses ganze Energiebündel sozusagen voll zu machen und daher bleibt es stabil. Kann man sich nicht wirklich vorstellen. Also nach der ganzen klassischen Physik kann man sich das nicht vorstellen. Im Grunde. Dass Energie nicht kontinuierlich abgestrahlt werden kann, sondern nur in einzelnen Portionen. Das ist, aber vielleicht ein Vergleichsbild kann man dadurch bekommen, wie schaut denn aus in der Musik? Komme ich auf die Musik. In der Musik haben wir es ja eigentlich nicht mit Geräuschen zu tun, also mit einem kontinuierlichen Tongeschehen, sondern wir haben es mit einzelnen Tönen zu tun und dazwischen ist eigentlich nichts im Grunde. Das heißt, es gibt Töne, von mir Halbtonschritte dazwischen oder irgend sowas, aber dazwischen ist eigentlich nichts. Und so ist es in der Natur jetzt mit der Energie. Energie kann nicht kontinuierlich abgegeben oder aufgenommen werden, sondern nur in Form einzelner Töne, sozusagen tieferer, hellerer Töne, wenn man will, das heißt energiereicherer, weniger energiereicherer, aber nicht kontinuierlich. Und nur wenn die Energiemenge in so einem Intervall